Vielleicht hast du es gar nicht so wahrgenommen bei der Bibellesung, die wir gerade gehört haben. Diesen Abschnitt über Simon. Ich will ihn noch mal lesen. Als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er hieß Simon und stammte aus Zyrene. Sie hielten ihn an und luden ihm das Kreuz auf. Und er musste es hinter Jesus hertragen. Sie luden ihm das Kreuz auf. Darüber müssen wir reden. Aber zunächst beginnen wir mit einem Fremdwort. Affinität. Wer weiß, was das bedeutet? Affinität. Wahrscheinlich hast du das Wort schon mal gehört. Und trotzdem können wahrscheinlich die wenigsten erklären, was damit gemeint ist. Es gibt einerseits eine technische Übersetzung, aber die ist uns jetzt egal. Denn Affinität hat auch eine Bedeutung für die Beziehung zwischen zwei Personen. Und da wird es für uns interessant. Und nun fragst du vielleicht, warum reden wir an Karfreitag über Affinität? Und wir werden wahrscheinlich bald erkennen, dass Affinität viel mehr mit dem Karfreitag zu tun hat, als wir annehmen. Denn ich behaupte, Affinität ist ein Geheimnis, das du besitzt, aber es ist dir kaum bewusst. Affinität ist nämlich ein wichtiger Faktor für die Anzahl und für die Qualität deiner Beziehungen. Aber jetzt will ich endlich die Erklärung liefern. Was ist das denn? Affinität bedeutet Ähnlichkeit, Wesensverwandtschaft, Anziehung, Interesse und Faszination für jemanden. Menschen, fast alle, wünschen sich Freunde und gute Beziehungen. Und was hilft dir, Freunde zu finden? Es ist Affinität. In diesem Zusammenhang gibt es zwei Aspekte von Affinität. Und wir schauen und sehen wir es ein Beispiel an, dann wird es uns klarer. Jetzt nehmen wir das erste Beispiel. Nehmen wir an, du kommst in eine Gruppe von Menschen, das ist uns allen schon passiert, eine Gruppe von Menschen, die du nicht kennst. Zum Beispiel machst du ein Seminar oder nimmst daran teil, du bist in einer Reisegruppe oder du bist irgendwo, wo du die Leute nicht kennst. Und jetzt schaust du dir die Leute an und überlegst dir, wo könnte man vielleicht eine Beziehung aufnehmen? Und du überlegst dir, ist hier jemand, der mir sympathisch ist? Ist hier irgendjemand, mit dem sich vielleicht eine Freundschaft entwickelt? Und du beginnst also ein Gespräch. Und wenn ich jetzt von mir ausgehe, würde ich vielleicht was von mir erzählen. Und ich würde zum Beispiel sagen, ich mag Bewegung in der Natur, ich mache Radtouren, ich liebe Bergwanderungen. Und jetzt kommt es auf die Reaktion an. Nehmen wir an, mein Gegenüber sagt, ich hasse jede Art von Bewegung. Mit Natur kann ich überhaupt nichts anfangen, ich mache nur Computerspiele. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies der Beginn einer wunderbaren Freundschaft wird? Praktisch null. Für eine Beziehung braucht es Wesensverwandtschaft, es braucht Ähnlichkeit, es braucht Gemeinsamkeiten. Und wenn ich auf alles, was ich von mir erzähle, eine ablehnende Reaktion erhalte, das interessiert mich überhaupt nicht oder kann ich überhaupt nicht verstehen, wie man sowas macht, ja, dann wird sich zu so einer Person keine Nähe einstellen. In meinem Beispiel jetzt, da können wir ja beide nichts dafür, dass wir unterschiedlich sind. Wir sind halt unterschiedlich und wir stellen das mit Bedauern fest und ich muss mir jemand anderes suchen, mit dem ich es vielleicht nochmal probiere, mit den Bergtouren oder den Radtouren. Das ist ein Aspekt von Affinität. Es gibt einen zweiten Aspekt und der hat jetzt mehr zu tun mit Interesse und mit Faszination. Darauf haben wir nämlich einen Einfluss. Und ich mache wieder ein Beispiel. Meine Tochter, die liebt Hunde. Schon seit ihrer Kindheit hat sie eine grenzenlose Begeisterung für Hunde. Sie weiß alles über Hunde. Sie kann sich jeden Hund merken, den sie vor 20 Jahren noch gestreichelt hat oder so. Das vergisst sie nie. Und ja, die hat sozusagen eine Affinität zu Hunden. Vor einem Jahr hat sie sich einen eigenen Hund gekauft. Jetzt ist allerdings meine Begeisterung für Hunde minimal, ja, übertrieben noch ausgedrückt. Also da sind wir sehr unterschiedlich. Ja? Und jetzt aber kommt die Affinität ins Spiel. Weil ich liebe meine Tochter und meine Tochter, die liebt ihre neu erworbene Hündin Luna. Also habe ich eine Entscheidung getroffen. Und zwar die Entscheidung, ich interessiere mich für diesen Hund. Luna gehört jetzt zur Familie und wenn ich mich mit meiner Tochter unterhalte, dann höre ich mir aufmerksam alle Hundegeschichten und Erlebnisse an, die sie mir erzählt. Und wenn wir etwas miteinander unternehmen, dann nehme ich Rücksicht auf die Bedürfnisse des Hundes. Ich habe mich also entschieden, hundeaffin zu werden. Und so ist das. Wenn wir tiefe Beziehungen zu Menschen aufbauen wollen, dann kommt es einerseits darauf an, wie ähnlich wir uns sind. Aber zweitens ist es doch entscheidend, dass wir Interesse für diesen Menschen entwickeln, dass wir uns von seiner Persönlichkeit faszinieren lassen, dass wir mitfühlen, dass wir unsere Herzen einander zuwenden. Und jetzt ist es an der Zeit, über Gott zu sprechen. Wie ist das denn mit Gott und der Affinität? Gibt es die? Und da müssen wir feststellen, auf den ersten Blick sind wir sehr unterschiedlich, Gott und ich. Er ist im Himmel, ich bin hier. Er ist unendlich und ich bin in jeder Hinsicht begrenzt. Er weiß alles, ich weiß wenig. Er ist heilig, ich bin ein fehlerhafter Mensch. Und nach den Regeln der Affinität würde ich mit Bedauern feststellen, dass Gott und ich wenig miteinander anfangen können. Wir sind einfach unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber Gott akzeptiert das nicht. Gott sucht Freundschaft mit uns. Gott hat entschieden, dass er sich für uns interessiert. Gott findet dich wertvoll, obwohl du anders bist als er. Er ist sogar fasziniert von dir. Er möchte, dass du fasziniert bist von ihm. Und um diese große Distanz zu überwinden, die zwischen Gott und uns existiert, hat Gott entschieden, uns ähnlich zu werden. Die Bibel beschreibt das so: Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und dieser Gott, der Mensch wurde, das ist für uns kein Geheimnis, dieser Gott, der Mensch wurde, das ist Jesus. Jesus ist Gott, aber Jesus blieb nicht Gott, sondern er wurde menschenaffin. Er wurde uns ähnlich. Er nahm Wesenszüge an von uns. Er wurde geboren, so wie du und ich geboren wurden, vielleicht an einem anderen Ort, in einem anderen Setting, aber letztendlich, er musste die Geburt erleben und erleiden. Er wuchs auf als Kind, so wie wir Kinder waren oder sind. Er war ein Jugendlicher, er hat einen Beruf erlernt, er hat gearbeitet, aber Jesus war eben auch müde, er hatte Hunger und Durst, er hatte Glück erlebt und Traurigkeit erlebt. Jesus war den Menschen nahe. Er hat Affinität gelebt, Ähnlichkeit, Wesensverwandtschaft. Ja, er interessierte sich für die Nöte der Kranken, für die Anliegen der Mütter und der Kinder, für die Fischer und für die Zollbeamten. Und das ist der berührende Charakter des Evangeliums, gut ausgedrückt in einem Zitat, das ich mir mal merken konnte. Schon viele Menschen wollten Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und mit dieser Feststellung können wir uns jetzt dankbar zurücklehnen und können sagen: Jesus, danke, dass du Mensch geworden bist, weil du mich liebst. Danke, dass du menschenaffin geworden bist. Aber diese Beziehung zwischen Jesus und uns hat noch eine zweite Seite. Jesus will nämlich auch, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir Jesus-affin werden. Und er drückt das unter anderem aus mit diesen bekannten Worten, die wir wahrscheinlich auch schon gehört haben. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Ja, diese Forderung, sein Kreuz auf sich zu nehmen, die hat ja etwas Erschreckendes. Das zeigt uns ja, das Evangelium ist ja nicht nur befreiend, sondern verlangt auch etwas von mir. Und es ist eine große Frage, die Christen immer wieder bewegt. Was meint denn Jesus mit dieser Aufforderung, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen? Was ist damit gemeint? Lasst uns zuerst klären, was nicht damit gemeint ist. Es ist nicht gemeint, dass der Tod von Jesus am Kreuz nicht ausreichen würde, um meine Schuld und Sünde zu vergeben. Nein, wir müssen dem Kreuzestod von Jesus nichts hinzufügen, um gerecht zu werden, um von Gott angenommen zu werden, um die große Distanz zu überwinden. Jesus hat alles vollbracht. Da brauchen wir nichts hinzufügen. Aber was will Jesus jetzt von uns? Er will, dass wir den Kreuzweg gehen. den Weg, den er selbst zum Kreuz gegangen ist. Jesus möchte, dass unser Lebensweg mit seinem Lebensweg ähnlich ist. Jesus affin. Das Kreuz auf uns nehmen. Was bedeutet es konkret? Jesus beschreibt, was es bedeutet in einer seiner bekanntesten Reden mit der Bergpredigt. Viele haben schon die Bergpredigt irgendwie gehört oder von der Bergpredigt gehört, die ist relativ lang. Aber bei all ihrer Bekanntheit ist sie kein einfacher Stoff. Und am Anfang dieser Bergpredigt stehen 8 eigentlich unfassbare Aussagen, die Seligpreisungen, so nennt man das. 8-mal Aussagen. Und bei den meisten dieser Aussagen würden wir natürlicherweise widersprechen. Und doch finden wir gerade in diesen Aussagen eine Antwort auf diese Frage, was es bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. Ja, Widerspruch. Löst zum Beispiel diese Aussage aus: Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Und da widersprechen wir doch und sagen, nein, Jesus, das stimmt doch nicht. Das Erdreich besitzen solche Typen wie Trump oder Putin oder solche Konzerne wie Google oder Amazon. Die Sanftmütigen, die besitzen gar nichts. Oder Jesus sagt, selig, das bedeutet glücklich, das bedeutet zu beglückwünschen. Sind die, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und wieder widersprechen wir und sagen, nein, Jesus, so viele sehnen sich nach Gerechtigkeit, sie haben Hunger und Durst, aber sie werden nicht glücklich, weder selig noch satt. Was ist denn dann der Sinn von solchen Aussagen, wenn sie doch nicht wahr sind? Das Geheimnis der Seligpreisungen ist, dass Jesus hier zuallererst von sich selbst spricht. Jesus selbst ist sanftmütig. Und tatsächlich wird das Wort wahr, er wurde durch seine Sanftmut der König dieser Welt. Er besitzt das Erdreich, er könnte es auch regieren, er lässt uns noch viel Freiheiten. Aber wir wissen, wir als Christen wissen, irgendwann wird er wiederkommen und er wird hier Ordnung und Frieden schaffen. Aber Jesus ist der Herr über das Erdreich. Aber er war sanftmütig und er ist sanftmütig. Und Jesus hatte Hunger nach Gerechtigkeit und er hat viele gerecht gemacht und damit glücklich. Jesus selbst wurde verspottet, er wurde verfolgt und getötet und doch trägt er die Freude Gottes in seinem Herzen, die Liebe Gottes. Es dreht sich um, das, was ihm zugefügt wurde, dreht sich um in dem, was er tat und was er geschafft und geschaffen hat. Wir können die ganzen 8 Seligpreisungen durchgehen, aber das machen wir jetzt nicht. Aber überall findest du Jesus wieder, du findest sein Wesen. In diesen Seligpreisungen beschreibt Jesus, wie er ist. Und er beschreibt, dass er die Prinzipien dieser Welt umdreht. Was keiner erwartet hat, ist ihm gelungen. Der Sanftmütige wurde der wahre König. Jesus, der Arme, wurde reich. Jesus, der Verfolgte, er regiert in Wahrheit. Jesus, der Verachtete, entscheidet über das Schicksal dieser Welt und über das Schicksal aller Menschen. Und dieser Lebensstil des Umdrehens, die Prinzipien dieser Welt umzudrehen, das Gegenteil zu sein und zu tun, das ist der Kreuzweg. Es ist ein Weg des Ertragens, des Tragens und des Leidens. Und deshalb wird es für uns herausfordernd, wenn Jesus von uns erwartet, von uns, seinen Nachfolgern, seinen Freunden, seinen Jüngern, dass wir seinen Weg gehen. Affinität. Mache dich eins mit dem Lebensweg von Jesus. Und das ist kein bequemer Weg. Aber es ist der Weg, den Jesus uns vorausgegangen ist und den er uns zumutet. Wenn wir den Wunsch haben, Jesus ähnlicher zu werden, dann sind diese Seligpreisungen ein Orientierungspunkt. Jesus ging den Kreuzweg. Lasst uns ihm folgen. Paulus hat es später, einige Jahre später, dieser Apostel Paulus nochmal formuliert in einem anderen Blickwinkel. Und weil es so eine gute Ergänzung ist, wollte ich uns hier auch lesen, wo Paulus schreibt, er, also Jesus, der Gott in allem gleich war, gleich, ja, geht es darum, Affinität. Er war Gott in allem gleich und auf einer Stufe mit Gott stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich und starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und da sind wir am Karfreitag. So, bevor wir den Text jetzt weiterlesen, wir hatten noch ein paar Verse, unterbrechen wir kurz und sagen, ja, das ist es. Gott wurde vollkommen menschenaffin. Er wurde einer von uns bis zum Tod. Aber sein Tod war nicht das Ende. Unsere Serie heißt 3 Tage, die alles verändern. Und so ist es. Am ersten Tag wurde Jesus an ein Kreuz geschlagen und getötet. Am zweiten Tag war er im Reich der Toten, in einer Wirklichkeit, einer geistlichen Welt, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und am dritten Tag, da hat Jesus den Tod besiegt. Er ist auferstanden, er nahm den Platz ein auf dem himmlischen Thron. 3 Tage, die alles verändern. Und deshalb konnte Paulus dann seinen Text fortsetzen mit den Worten, deshalb hat Gott ihn, Jesus, auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Titel den Namen gegeben, der bedeutender ist als alle anderen Namen. Es bedeutet den Status, den Rang, ja, bedeutender als alle anderen Namen. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Affinität. Und alle, die Jesus nachfolgen und seinen Weg gehen, denen wird auch er diesen Segen der Seligpreisungen schenken. Und wenn wir leiden, dann werden wir getröstet werden. Und wenn man uns als geistlich arm bezeichnet, so wie die erste Seligpreisung heißt, selig sind die geistig Armen, wenn man uns als verwirrt oder als minderbemittelt verachtet, wir werden das Himmelreich besitzen. Und wenn du hungerst nach Gerechtigkeit, dann sollst du satt werden. Und wenn du barmherzig bist, dann wirst du Gottes Barmherzigkeit erhalten. Und wenn du Frieden stiftest, wirst du ein Kind Gottes sein. Und schließlich, wenn uns Böses angetan wird, dann werden wir spätestens im Himmel für alles entschädigt werden. Das bedeutet es, Jesus-affin zu sein. So, und jetzt am Ende dieser Predigt schauen wir nochmal auf diesen Menschen, dem wir am Anfang begegnet sind. Ein Mensch, der gezwungen wurde, Jesus-affin zu sein. Und ich lese nochmal diesen Text. Als die Soldaten Jesus aus der Stadt hinausführten, kam gerade ein Mann vom Feld. Er hieß Simon und stammte aus Zyrene. Und sie hielten ihn an und sie luden ihm das Kreuz auf und er musste es hinter Jesus hertragen. Dieser Simon musste, er wurde gezwungen, der hatte keine Wahl. Er musste das Kreuz tragen, er musste nicht am Kreuz sterben. Das hat Jesus getan, aber er musste es tragen. Jesus folgen. Manchmal werden auch wir gezwungen, den Weg des Kreuzes zu gehen. Und manchmal haben wir keine Wahl. Wir müssen. In vielen Fällen aber haben wir auch eine freie Entscheidung, ob wir uns Jesus ähnlich verhalten wollen. Und das ist jetzt eine Frage, die ich uns heute an diesem Karfreitag mal zumuten will. In welchen Anteilen deines Lebens, Lebensbereichen, Dingen, die für dich eine Bedeutung haben, in welchen Anteilen deines Lebens bist du so freiwillig, von Herzen, aus Liebe heraus, Jesus-affin, wo du sagst, ja, da lebe ich so, wie Jesus wohl auch täte. Aber es gibt ja noch die anderen Bereiche. Und wo könnte es sein, dass der Herr Jesus dich neu ruft, den Weg des Kreuzes mit ihm zu gehen? Und da möchte ich uns noch ein bisschen Zeit schenken oder jetzt nehmen, dass wir ein bisschen über diese Fragen nachdenken, diese beiden. Lasst uns da in der Stille drüber nachdenken und vielleicht auch im Gebet.